Liebe Gemeinde, wie schön, dass ihr alle gekommen seid und der Einladung gefolgt seid in der Einladung in den schönen Garten hier. Viele von euch kennen die Gottesdienste im Grünen schon seit vielen Jahren. Vor Corona haben wir das jedes Jahr gemacht, jetzt seitdem eben nicht. Und wer das noch von früher kennt, der weiß, was ihn hier erwartet. Alle anderen haben sich vielleicht locken lassen von dem, was ihnen erzählt worden ist, dass hier ein wunderbarer Garten ist, in der Nähe der Innenstadt, wo man mal raus ist und gar nicht weit fahren braucht. Einen entspannten Gottesdienst gibt es mit Mutmachpotenzial und hinterher ein schönes Grillfest mit netten Leuten. Auch die Kinder haben hier garantiert ihren Spaß und die mühseligen und Beladenen finden eine Auszeit für ein paar Stunden. Und Platz für die von den Hecken und Zäunen ist hier allemal auch noch. Eine Geschichte will ich euch heute erzählen von einem Mann, der ein Ohr hatte für Gott. Er hörte Gottes Worte, herausfordernde Botschaften, Aufträge regelrecht und er fühlte sich von ihnen gedrängt, aktiv zu werden, den Mund aufzumachen gegen Dinge, die falsch laufen. Gedrängt fühlte er sich und bedrängt geradezu. Er wollte das nicht, was sein Gottesohr da hörte, aber er wurde das nicht los. Also machte er das, was wir alle tun, wenn wir etwas tun sollen, was wir nicht tun wollen. Er entzog sich. Kein Bock auf Gott, kein Bock auf Aktivismus, lasst mich doch alle mal in Ruhe. Was macht ihr, wenn ihr euch eurem Sollen entziehen wollt? Am PC daddeln, Videos gucken, Fernsehen gucken, shoppen gehen, was trinken, was essen. Jeder hat so seine Methoden, was er da macht. Unser Mann ist segeln gegangen. Auch nicht schlecht. Eine schöne Kreuzfahrt im Mittelmeer. Aber so richtig schön war die dann auch wieder nicht. Denn mitten auf dem Meer holte ihn das ein, vor dem er da eigentlich auf der Flucht war. Und er sah keinen Ausweg mehr und er stürzte ins Meer, schloss mit seinem Leben ab und ließ sich fallen in die finstere Tiefe. Die Geschichte dieses Mannes steht in der Bibel. Sein Name ist Jona. Und ich mag den irgendwie, denn ich glaube, ich bin so ein bisschen ähnlich gestrickt wie der. Wenn ich was nicht will, dann entziehe ich mich auch gerne mal. Ich betreibe dann intensiver Ahnenforschung als sonst. Ich räume gerne auf. Ich schaue mir Tiervideos an. Ich mache irgendwas anderes oder ich mache gar nichts. Prokrastinieren nennt man das heute. Sich vor einer Aufgabe drücken. Manchmal werde ich dabei auch mürrisch und schnauze andere an. Und irgendwann ist es dann soweit und dann mache ich das doch, was ich da eigentlich tun muss und nicht möchte. Jona war noch ein krasserer Fall, denn der war nicht bloß lustlos oder antriebsschwach, der wollte auch inhaltlich nicht, was er da sollte. Der sollte nämlich in die Stadt Ninive reisen und ihre Zerstörung durch Gottes Zorn nach 40 Tagen ansagen. Ninive, das war für die ersten Leser der Jona-Geschichte die Hauptstadt des Bösen. Die Höhle des Löwen, die Herzkammer des Feindes. Vielleicht so ähnlich wie im Moment Moskau für viele Ukrainer. Ninive war die Hauptstadt der Assyrer. Die hatten einst Israel überfallen, die Bewohner ermordet und verschleppt, die politische Selbstständigkeit beendet und große Teile des Landes ins eigene Staatswesen überführt. 10 von 12 Stämmen Israels haben die Assyrer im Dunkel der Geschichte verschwinden lassen. Bis heute sind die auch nicht wieder aufgetaucht. Nach den Assyrern kamen die Babylonier, danach die Perser, dann die Griechen und Ninive steht für sie alle. Für jede Großmacht, die sich mit rücksichtsloser Gewalt nimmt, was ihr nicht gehört. Ninive ist ein Symbol für bluttriefenden Imperialismus, wie wir ihn auch in diesen Tagen wieder erleben. Jona will da nicht hin nach Ninive. Er will kein Gericht ansagen. Und das nicht, weil er irgendwie schüchtern ist oder weil er die Konfrontation scheut. Er hat einen ganz anderen Grund, auf den so leicht gar keiner kommt. Jona befürchtet nämlich, dass die Bewohner von Ninive auf ihn hören könnten, dass sie tatsächlich umkehren könnten von ihren bösen Wegen und dass Gott ihre Stadt dann nicht mit Feuer und Schwefel vernichten würde wie einst Sodom und Gomorra. Jona will genau das, Ninives Vernichtung mit Stumpf und Stiel. Zu grausam haben sie gewütet in Israel, das hat man ihnen nie vergessen. Wenn Gott dem Jona jetzt damit in den Ohren liegt, dass er das nahe Gericht in Ninive ansagen soll, ja wozu denn? Will er etwa, dass die in sich gehen und einsehen, was sie Schlimmes getan haben? Dass sie Gott um Verzeihung bitten? Wohin soll das führen? Etwa dahin, dass sie ihrer gerechten Strafe entgehen, weil Gott sich erweichen lässt, sie nicht zu vernichten? Das darf nicht sein, auf keinen Fall. So denkt Jona. Er will nicht, dass die schlimmsten Feinde Israels Gnade finden bei dem Gott Israels. Lieber lässt er sich ins Meer werfen und ist bereit zu sterben. Aber das passiert nicht. Ein riesiger Fisch verschluckt ihn mit Haut und Haaren und gewährt ihm 3 Tage lang Einkehr und Besinnung. Das klingt für heutige Ohren etwas sehr märchenhaft. Und schon sind wir raus aus der Geschichte. Schon meinen wir, die Meeresbiologie hätte zu entscheiden über Wahrheit oder Unwahrheit dieser wunderbaren Erzählung. Nein, es gibt und es gab nie einen Fisch oder einen Wal, in dessen Bauch ein Mensch 3 Tage lang unbeschadet überleben könnte. Wirklich nicht. Ist die Geschichte damit hinfällig? Keineswegs. Denn es ist keine Geschichte über Walfische, sondern über Jona, der übrigens auch eine Symbolfigur ist, genau wie Ninive. Jona, das bedeutet Taube. Noch heute nennen sich Israelis, je nach politischem Standpunkt, Falken oder Tauben. Die Falken sind heute die Hardliner, die Tauben sind die Kompromissbereiten. Im Jona-Buch steht der Protagonist Jona genau andersherum für die in Israel, die auf den Zorn Gottes setzen, anstatt mit seiner Gnade zu rechnen. Für die, die nichts wissen wollen von Umkehr, selbst der ärgsten Feinde Israels. Für die Ängstlichen steht er letztlich, die den Feind lieber tot sehen wollen, als mit seiner Umkehr zu rechnen. Hören wir, wie Jonas Geschichte weitergeht, nachdem ihn der ominöse Großfisch wieder an Land gespuckt hat. Ich lese aus dem Jona-Buch das ganze Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf. Und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive aber war selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann die Stadt zu durchwandern, 1 Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Und er ließ Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen. Und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, der Gott könnte umkehren. Es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, das er über sie zu bringen angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Jona ist wirklich ein lausiger Prediger. Seine Predigt besteht aus einem Satz. Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Ja, was ist das denn? Kein Wort von Gott, keine Aufforderung, sich zu ändern, kein Wort der Hoffnung. Und trotzdem wirkt sein Wort auf die Bewohner Ninives und sie erkennen ihre Misere. Er gibt sich Mühe, möglichst schlecht zu predigen, würde ich mal sagen, denn er will ja gar nicht, dass sie umkehren, aber sie tun es trotzdem. Da steckt schon ein bisschen Humor drin. Nun ist in der gut dokumentierten Geschichte Assyriens nichts dergleichen überliefert. Auch kein solcher Befehl eines Königs von Assyrien. Auch das ist Fiktion, Literatur, so wie der Fisch. Wir haben es hier mit einer Novelle zu tun, die uns mit hineinnimmt in ein Gedankenspiel. Jeder weiß, dass die wirkliche Geschichte ganz anders verlaufen ist. Als das Buch herauskam, war das schon 250 Jahre her. So wie jeder weiß, der den Film Inglourious Basterds guckt von Quentin Tarantino, dass Hitler nicht in einem Kino erschossen worden ist. Aber stell dir mal vor, so könnte man das ins Heute übertragen. Stell dir mal vor, nach all den Gräueln von Butscha und Mariupol reisen Vitali und Wladimir Klitschko nach Moskau und stellen sich auf den Roten Platz. Sie rufen den Einwohnern von Moskau zu, in 40 Tagen wird es euch nicht mehr geben. Ihr werdet vom Angesicht der Erde getilgt sein und mit euch euer rückwärtsgewandter Imperialismus, euer religiös bemäntelter Größenwahn. Gott hat es so beschlossen, ihr werdet bezahlen für eure Taten, für eure Unbelehrbarkeit, für die Grausamkeit eurer Söldner und Soldaten. Und nun stellt euch vor, die Menschen würden einsehen, was in ihrem Namen getan wurde und wird. Sie würden in Tränen ausbrechen, sie würden in die Kirchen strömen, um Gott um Verzeihung zu bitten, allen voran ihr Patriarch Kyrill. Und Wladimir Putin würde sich nach ein paar Tagen anschließen und öffentlich einräumen, dass er Unrecht getan hat. Stellt euch das mal vor. Könnt ihr euch das vorstellen? Und stellt euch vor, Gott würde die Menschen in Moskau und würde auch Putin hören und ihren Untergang aussetzen, auf den wir alle gerade so sehnsüchtig warten. Was wird jetzt aus all den Rachefantasien, die die geschädigten Menschen in der Ukraine und anderswo gerade umtreiben? Kann das sein, dass ein skrupelloser Aggressor so davonkommt? Noch einmal bei Null anfangen. So habe ich das Thema dieser Predigt letzte Woche angekündigt. Darum geht es hier. Gott ist bereit, menschliche Schuldkonten auf Null zu setzen und neu mit uns anzufangen. Sogar mit den Schlimmsten der Schlimmen. Und wenn er selbst mit denen neu anfangen kann, dann doch wohl erst recht mit uns kleinen Sünderlein. Die einzige Voraussetzung ist, setz dich mit dem Schlamassel auseinander, den du angerichtet hast. Schau ihn dir an, beschönige nichts, es ist, wie es ist. Leugnen hilft nicht, weglaufen auch nicht. Das macht es nicht ungeschehen. Aber es anschauen und darüber weinen, das löst den Druck auf der eigenen Seele. Einem anderen Menschen erzählen, was dein Leben beschwert, das hilft ungemein. Und wenn dir das gelingt, ja, selbst wenn es dir nicht gelingt und du nur die Sehnsucht danach hast, dass es gelingen möge, dann darfst du wissen, Gott trägt dir nichts mehr nach. Du kannst noch einmal bei Null anfangen. Gottes Wille zum Leben und zur Versöhnung ist stärker als seine Rachegelüste. Auch er fängt noch einmal bei Null an. Was für ein Gedanke. Er bereut seine Vernichtungsfantasie gegenüber Menschen, wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen. Was für eine starke Aussage über Gott. Und Jona, seine Geschichte geht noch ein bisschen weiter in dem Buch. Er ist eigentlich der härteste Brocken in dieser Geschichte. Die Nineviten kehren um, Gott kehrt um, aber was aus Jona wird, das bleibt offen. Er ärgert sich über die Gnade Gottes gegenüber Ninive und er will sterben, schon wieder. Gott lässt einen Rizinus wachsen, damit er ihm Schatten spende in der Hitze des Tages. Und kurz darauf geht dieser Rizinus wieder ein und wieder ärgert sich Jona. Und Gott konfrontiert ihn mit seinem Ärger über den eingegangenen Rizinus. Der kümmert dich wohl mehr als die 120.000 Menschen, die du vernichtet sehen willst. Denk doch mal nach. So kann unser Denken auch in Schieflage geraten wenn das Herz sich verhärtet. Wenn Gott herhalten muss als Garant für die eigenen Rachegelüste gegen alle, die wir oft zu Unrecht als böse identifiziert haben, wer auch immer sie seien. Wie schön wäre es, wenn auch Jona noch einmal bei Null anfangen könnte. Wenn er seinen Schmerz anschauen könnte und erkennen würde, dass die Vernichtung der Verursacher den Schmerz doch nicht aus der Welt schafft. Aber der Schmerz kann heilen. Vernarben, zumindest so, dass er nicht mehr ständig wehtut. Das geschieht aber nicht durch Vergeltung, sondern durch Vergebung. Die Jona-Geschichte warnt uns davor, dass wir innerlich hart werden können angesichts all der Schmerzen, die uns im Lauf des Lebens zugefügt werden, zwangsläufig. Aber sie erzählt uns auch, dass es entgegen aller Wahrscheinlichkeit möglich ist, einen anderen Weg einzuschlagen als den Weg der Verhärtung und der Vergeltung. Manchmal müssen wir dafür mitten ins Zentrum des Bösen hineingehen, mitten hinein in den Schmerz und dort eine Ansage machen: Nach 40 Tagen bist du nicht mehr da. Und dann kann die Verwandlung geschehen. Das Harte wird weich, der Schmerz löst sich in Tränen auf. Das Leben siegt. Gott ist kein Rächer und Vernichter mehr, sondern eine Quelle der Versöhnung und des Friedens. Manchmal braucht es auch länger. Da muss uns erst anhand so einer Lappalie wie Jonas Rizinus bewusst werden, wie schräg wir drauf sind. Gott streckt die Hand aus nach Jona. Ob er einschlägt, das bleibt offen. Damit endet dieses Buch mit einer offenen Frage. Das ist die Frage an die Leser und an die Hörer, an alle, die wollen, dass Gott die Bösen vertilgt, anstatt dass wir ihnen zur Umkehr helfen. Ist das auch eine Frage an uns? Einmal wurde Jesus um ein Zeichen gebeten, dass er im Auftrag Gottes handelt. Jesus hat sich geweigert. Aber er hat verwiesen auf das Zeichen des Jona und gesagt, denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird es auch der Menschensohn werden für dieses Geschlecht. Jesus ist der neue Jona, der die Menschen zur Umkehr ruft. Er lädt uns ein, neu und anders von Gott zu denken und die Angst vor ihm abzulegen. Er bietet uns Entlastung und Erfrischung an für all die, die ausgebrannt und belastet sind. Er sprach von einer neuen Realität, in der die Menschen ohne Angst Gutes denken können über Gott, über sich selber und auch über ihre Mitmenschen. Über eine Realität, in der sie bereit sind zu vergeben und noch einmal bei Null anzufangen. Diese neue Realität nannte Jesus das Reich Gottes und er lädt dazu ein wie zu einem Festessen. Wir haben es vorhin gehört, so wie wir heute ein Festessen gestalten wollen, nach dem Gottesdienst. Lasst euch doch darauf ein und dann merkt, wie ihr Ruhe findet für eure Seelen. Amen.